Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo, liebe Leute, zur mittlerweile 136. Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und wie auch letzte Folge bin ich immer noch erkältet. Aber macht ja nichts, halb Deutschland ist erkältet. Aber wir haben heute einen Gast am Start, mal wieder aus der dritten Liga aus Deutschland, mal wieder vom SSV Ulm. Aber wer es ist und was er zu erzählen hat, hört ihr jetzt gleich. Aber stell dich doch erst am besten vor, Luis.
Servus, hi, ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Luis Görlich, ich bin jetzt 25 Jahre alt und wie du schon gesagt hast, bin ich jetzt im Sommer zurück nach Deutschland gewechselt und spiele jetzt beim SSV Ulm.
Perfekt, dann können wir ja gleich das Aktuelle vom Aktuellen bequatschen, bevor wir in die Saison reinschauen. Du bist im Sommer zurückgegangen, kehrt in die Heimat nach Deutschland. Wieso kam es zu dem Wechsel? Weil in Norwegen, wo wir danach noch drauf zu sprechen kommen, lief es doch eigentlich relativ gut.
Ja, das war auch so. Also ich habe mich da auch wohl gefühlt und auch viel gespielt. Ich glaube auch, wir hatten großen oder guten Erfolg auf jeden Fall da. Das war alles gut. Dann kam einfach dann irgendwann auch so von mir quasi jetzt Anfang des Jahres, weil in Norwegen ist ja die Saison ein bisschen anders, also noch bevor unsere Saison angefangen hat, auch schon so ein bisschen der Wunsch mal wieder vielleicht nach 3 Jahren Ausland vielleicht mal wieder näher an die Heimat ranzukommen. Und dann gab es Gespräche mit ein paar Vereinen und dann war halt auch der SSV Ulm dabei und dann fand ich es einfach gut, wie was mir vorgestellt worden ist, wie ich behandelt worden bin, wie alles dargestellt worden ist. Und dann war einfach der Wunsch, nach Deutschland zu kommen, einfach auch wieder groß. Und dann habe ich mich dafür entschieden, halt wieder nach Deutschland zu kommen.
Ja, perfekt. Und Ulm ist ja eigentlich ein Top-Club eigentlich, wenn man so schaut. Ist zwar frisch abgestiegen in die dritte Liga, aber ich glaube, um erstmal wieder reinzukommen aufs deutsche Niveau, weil ich kann mir schon vorstellen, wie du schon sagst, du warst einige Jahre jetzt im Ausland. Wir kommen ja dann im zweiten Teil genauer drauf. Aber jetzt mal den Niveauunterschied wieder zu haben, Deutschland, Ausland. Ich glaube, um erstmal wieder richtig reinzukommen, ist Ulm der perfekte Club, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich weiß, dass die dritte Liga eine relativ harte Liga ist. Das habe ich in dem Jahr in Braunschweig dann schon mal erlebt. Darum war mir halt wichtig, dass wenn ich den Schritt zurück nach Deutschland mache und wenn ich jetzt auch den Schritt aus der ersten Liga quasi, jetzt nicht zurück, aber nach Deutschland in die dritte Liga mache, dann muss schon das Gesamtpaket ganz gut sein. Und da muss auch das Umfeld und das alles für mich passen. Ich glaube, das ist relativ wichtig, wenn man so einen Schritt dann wieder macht. Und ich glaube, jetzt Ulm hat jetzt den Anspruch, wieder was aufzubauen, auch jetzt nach dem Abstieg, aber generell halt jetzt über die letzten 3-4 Jahre haben die jetzt größere Erfolge gefeiert und dann versuchen sie das jetzt auch nachhaltig halt aufzubauen. Und ich glaube, das ist für mich relativ attraktiv gewesen jetzt im Sommer.
Ja, definitiv. Und jetzt können wir ja schon mal in die Saison reinschauen. Aktuell sind 11 Spieltage der dritten Liga vorbei. Und Ulm steht auf dem 15. Tabellenplatz. Ich meine, okay, als Absteiger, man kennt's ja, ist es immer schwer, wenn man dann eine Liga runtergeht. Man muss sich wieder an das Niveau eher umgewöhnen. Aber unter uns, ich glaube, die Ziele waren ganz andere, oder?
Ja, kann man schon so sagen. Ich glaube aber, dass jetzt das Ziel auf keinen Fall war, oder das wäre vermessen zu sagen, dass wir jetzt irgendwie über den Wiederaufstieg nachgedacht haben oder darüber, oder dass unser Ziel war. Sondern es war eigentlich eher unser Ziel, eine solide, gute Runde zu spielen, uns zu etablieren in der dritten Liga, aber halt auch gleichzeitig guten Fußball zu spielen. Und ich glaube, da steckt jetzt auch gerade noch so ein bisschen das Problem drin, dass wir jetzt noch nicht ganz die Resultate eingefahren haben. Wir hatten jetzt auch schon einen Trainerwechsel hinter uns, auch weil wir dann nicht mehr unbedingt so die Spiele gehabt haben, wo wir auch gut Fußball gespielt haben, sondern dann war das eher haben wir dann verdient verloren und das ist dann gerade bei so engen Spielen in der dritten Liga ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Aber ich glaube, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, jetzt die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir die richtigen Schritte machen. Ich glaube, jetzt auch am Wochenende gegen Cottbus kann man wahrscheinlich was mitnehmen. Ist natürlich ärgerlich und da fehlt dann ein bisschen wahrscheinlich die Cleverness bei uns noch. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, auch Resultate endlich einzufahren.
Ja, definitiv, wie du schon sagst, natürlich war das Ziel wahrscheinlich, einfach in der dritten Liga zu etablieren, weil man kennt ja auch lange genug die Geschichten, man steigt aus der zweiten Liga ab und wird direkt durchgereicht. Das soll natürlich nicht passieren, aber wenn man so sieht, der Kader ist ja zum größten Teil zusammengeblieben, wenn ich mich nicht täusche, zum letzten Jahr, dann hätte man natürlich erwarten können, dass gleich von Anfang an oben mitgespielt wird, aber wie du auch sagst, erstmal etablieren, die Saison ist ja noch jung, ich meine, dritte Liga, weißt du selber, sind mehr Spieltage als in den anderen beiden Ligen. Also ja, nach 11 Spieltagen kann man ja noch nicht so viel sagen und ihr habt ja trotzdem schon 13 Punkte geholt.
Ja, denke ich auch. Ja, also es war schon ein Umbruch im Sommer auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben schon ein paar neue. Das Grundgerüst ist natürlich stabil geblieben. Also gerade so die Etablierten, die dann auch die zwei Aufstiege mitgemacht haben und alles. Zum Beispiel Joe Reichert, aber der ist uns dann auch weggebrochen. Ich glaube, das waren alles so kleine Rückschläge, die wir hatten am Anfang der Saison, wo sich dann auf jeden Fall doch schon noch viel verändert hat und wir darum uns wahrscheinlich auch erst nochmal finden mussten und jetzt hoffentlich ein bisschen besser in Fahrt kommen.
Wir können euch denn nur die Daumen drücken, vor allem es ist ja nicht mehr lang, dann ist schon wieder eine Pause, also dass ihr vielleicht jetzt bis zur nächsten Länderspielpause, was ja schon wieder bald ist, dann mal euren Spielstil durchdrücken können und auch punktet, weil wie du auch schon gesagt hast, gegen Cottbus eigentlich Überraschungstop-Club, eigentlich letztes Jahr ist aufgestiegen, da schon oben dabei, das Jahr wieder oben dabei, wäre ein Punkt drin gewesen, da habt ihr ja erst in der 94. oder so das Gegentor kassiert zur Niederlage.
Genau, ja genau, ich glaube, das hat auch mal so ein bisschen den Unterschied gezeigt, dass ich glaube, dass wir mit einem Verein wie Cottbus, die schon jetzt sehr, sehr lange ein gutes Konstrukt haben, schon lange miteinander spielen, letztes Jahr schon eine Top-Saison gespielt haben, jetzt dieses Jahr wieder oben dabei sind. Ich glaube, dass wir dann gezeigt haben, dass wir da nicht weit weg sind von denen und dass es halt nur noch an Kleinigkeiten wie Cleverness, wie ja, Abgezocktheit oder sowas fehlt. Und ich glaube, das haben sie uns vorgemacht, wo wir noch ein bisschen was dazulernen können. Und ich glaube und hoffe, dass wir die Schritte machen und diese Learnings machen und dann wird das.
Ja, definitiv. Und jetzt, bevor wir dann zum zweiten Teil rüberkommen, jetzt mal auf deine Saisonstatistik. Aktuell hast du 7 Einsätze wettbewerbsübergreifend. Wie zufrieden bist du da eigentlich? Weil wenn man so schaut, 11 Spiele gab es in der Liga, davon hast du 5 gemacht und 2 im Landespokal Baden-Württemberg. Also von 3, da kann man schon zufrieden sein, aber in der Liga, glaube ich, hättest du dir mehr Einsatzzeiten gewünscht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wenn man jetzt auch auf die Statistiken schaut, ich war die ersten 3 Spieltage, glaube ich, auch gar nicht dabei, weil ich noch verletzt war, beziehungsweise auch noch Trainingsrückstand hatte. Es war halt ein bisschen bitter, weil ich glaube, wir waren dann im Trainingslager und dann hat es mich, glaube ich, am letzten Tag des Trainingslagers, glaube ich, habe ich wieder einen Muskelfaserriss zugezogen und dann war ich halt zuerst mal raus und konnte jetzt halt nicht quasi als Neuzugang bis dann neu und willst dich eigentlich eine Vorbereitung anbieten und dann bist du dann da raus zuerst mal und musst dich halt wieder rankämpfen. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Und ich glaube auch, dass ich die Spiele, die ich jetzt bisher gemacht habe, auch gute Spiele gemacht habe. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich weiter meine Chancen bekomme und dann einfach in einen noch besseren Rhythmus reinkomme und dann auf jeden Fall die Einsatzzeiten in der Liga auf jeden Fall noch sehr dolle steigern.
Dann können wir dir aus Nürnberg nur die Daumen drücken. Und dass du natürlich dann mit deinem Wechsel, es war ja das Ziel, wieder zurück nach Deutschland zu gehen und da auch viel zu spielen, dass das Ziel dann auch immer näher rückt. Aber wie ich auch gesagt habe, dritte Liga, weißt du selber, es sind 38 Spieltage, da hast du, glaube ich, noch genügend Zeit, um dich zu etablieren.
Ja, genau. Ja, ich denke auch, dass es jetzt für mich quasi auch meine, so sehe ich das ein bisschen, meine erste richtige Profisaison in Deutschland jetzt tatsächlich ist. Bis dato bin ich im Soll. Ich glaube aber, dass noch mehr geht und ich will auch noch ein bisschen mehr an Einsatzzeiten und an allem drum und dran.
Perfekt, dann haben wir ja den Abschluss für den ersten Teil schon hinter uns und jetzt starten wir den Rundflug. Du bist am 1. April 2000 in Heidelberg auf die Welt gekommen. Nimm uns doch mal mit, falls du dich noch erinnerst. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube einfach, ja, wir sind dann wieder in meinen Heimatort gezogen, als ich noch als ich 3 Jahre alt war. Da kommt meine Familie auch her, meine Großeltern und so wohnen da auch. Und dann war das eigentlich relativ natürlich. Dann habe ich in den Bambinis halt angefangen, Fußball zu spielen. Und ich weiß gar nicht. Also ich glaube, das war einfach, das war ganz normal, um ehrlich zu sein. Also da gab es jetzt nicht irgendwie einen großen Knall oder sowas, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt spiele ich Fußball, sondern es kam einfach dann so.
Okay, aber kannst du dich noch erinnern, welches Niveau der FC Zuzenhausen hatte? Auch ein richtig geiler Name, noch nie in meinem Leben gehört. Aber was für ein Niveau hatte der Verein?
Nee, das, also muss man echt sagen, das ist echt ein cooler Verein, weil wir sind ja da direkt an Hoffenheim dran, also das ist ja quasi der Nachbarort. Hoffenheim hat auch die Trainingszentren und alles, also die sind ja so ein bisschen verteilt. Da sind auch 3 davon in Zuzenhausen. Dadurch sind die Plätze super, wir haben neue Kunstrasenplätze, alles Mögliche. Und ja, generell ist es einfach, also die sind die schon sehr aktiv. Also ich glaube, die haben jetzt letztes Jahr auch das erste Mal seit sehr langer Zeit mal wieder in der Oberliga gespielt, was für so einen kleinen Verein und so einen kleinen Ort halt ein Riesenerfolg war. Und generell war das damals auch schon so, dass halt quasi jeder Junge im Dorf Fußball gespielt hat und wir eigentlich auch immer so in den, bevor dann Hoffenheim dazu kam, immer so eine Top-Mannschaft waren auch im Kreis. Also es war dann immer. Das war dann immer wir und dann vielleicht noch ein, zwei andere, die dann vielleicht noch da mithalten konnten. Aber das war immer Zuzenhausen schon auch in den älteren Jahrgängen und alles immer sehr, sehr gute Fußballer gab.
Okay, perfekt. Also es ist eher so ein Verein, er ist zwar Dorfverein, aber ein ambitionierter Dorfverein, der weiter oben mitspielt und ey, Qualifikation eigentlich hat, auch gegen Topclubs und so weiter mitzuhalten in der Jugend.
Ja, genau. Also ich glaube dann. Gerade in den jungen Jahrgängen, also wenn man jetzt, sage ich mal, Bambini, F, E, D-Jugend und sowas, da sind wir da auf jeden Fall richtig gut. Dann ist halt einfach, weil halt der Verein so nah ist zu Hoffenheim, Waldorf, Waldhof Mannheim, Sandhausen. Ich glaube, dann ist es nicht möglich, da mit denen mitzuhalten. Aber ich glaube, dass die erste Mannschaft dann auch für so einen kleinen Verein in der Verbandsliga und Oberliga dann immer eine gute Rolle spielt. Und ich glaube, das ist schon nicht schlecht.
Ja, definitiv, definitiv. Und wie du dann schon sagst, ihr seid so nah an Hoffenheim dran, dass es für dich dann natürlich aus der Leistung geschuldet her kein anderer Weg daran vorbeigezogen ist, dass du nach Hoffenheim wechselst. Wie kam es dazu, dass du nach Hoffenheim bist, außer die Nähe? Und wie sehr musstest du dich umstellen von deinem Heimatverein zur großen TSG Hoffenheim?
Ja, ich hatte ja 2 Anläufe quasi bei Hoffenheim. Also ich bin schon, glaube ich, damals mit 11 Jahren, glaube ich, schon in die U12 gewechselt. Das war relativ einfach, weil in Hoffenheim, in den ganz kleinen Jahrgängen, machen die das noch so, dass quasi, zumindest war das damals bei mir so, dass die so ein Kinderperspektivteam haben. Da wird man dann einmal die Woche trainiert man mit dem Verein mit oder mit anderen Spielern, die aber noch alle bei ihren Heimatvereinen spielen. Also sind alles Jungs aus der Region, die 20, 30 Minuten wegkommen oder sowas und es halt so die, so wie DFB-Stützpunkt halt so die Besten in ihrem Jahrgang sein sollten. Und dadurch ist man dann zu U12 nach Hoffenheim gewechselt und kannte aber schon die ganze Mannschaft. Also wir hatten schon Trainingslager mit denen, jede Woche mit denen trainiert. Darum war das relativ einfach. Ich habe dann da 2 Jahre gespielt. Das hat dann im zweiten Jahr dann nicht mehr ganz so gut geklappt. Da war ich ein bisschen verletzt gehabt und dann war auch der Spaß am Fußball jetzt nicht mehr ganz so groß. Und dann bin ich noch mal ein paar Schritte zurückgegangen und dann bin ich halt in der U17 dann wieder zurückgekommen. Und ja, für mich war das, um ehrlich zu sein, jetzt keine große Umstellung, weil ich habe daheim gewohnt. Ich habe meine Freunde gehabt von daheim. Ich konnte zum Training mit dem Fahrrad fahren. Also Sachen, darum war das für mich eigentlich immer relativ entspannt.
Ja, perfekt. Und wie du schon gesagt hast, du warst ja zweimal in der Jugend bei Hoffenheim und hast ja dann einen Step zurückgemacht zur Austoria Waldorf und warst zwischendurch noch beim KSC für ein Jahr. Nimm uns doch mal in diesen 2 Jahren mit, weil da habe ich gar keine Statistiken gefunden. Erst ab der U17, dann in Hoffenheim. Aber nimm uns doch mal zusammengefasst in diese Zeit mit.
Ja, nee, das war eine coole Zeit. Also, weil ich bin dann aus Hoffenheim, bin ich in der U13 bin ich weggegangen und durfte dann schon zu Austoria Waldorf in die U15 gehen. Also durfte dann auch mit ein Jahr Älteren schon zusammenspielen. Da habe ich dann auch einen meiner besten Kumpels kennengelernt. Und war einfach eine coole Zeit. Ich glaube, wir waren Wir haben auch eine richtig gute Mannschaft gehabt. Wir haben dann auch noch Futsal gespielt, was auch cool war, wo wir auch erfolgreich waren. Und dann war einfach, da war dann auch so nach Hoffenheim, dachte ich mir auch, ein bisschen so wieder den Spaß wiederfinden und alles. Ein bisschen Fußball wieder ein bisschen entspannter sehen. Und dafür war Waldorf perfekt. Und dann habe ich da auch viel gespielt, habe auch gut gespielt und dann durfte ich dann den Schritt machen quasi wieder nach Karlsruhe zum KSC und habe dann da auch 2 Jahre gespielt. Und das war auch eine super Zeit, es war ein bisschen stressig. Ich bin dann noch zur Schule gegangen, habe aber noch daheim gewohnt und bin dann immer halt gependelt und alles. Und war auch mega cool, hat mega viel Spaß gemacht. Das war allgemein, war das so für mich so die Zeit, wo ich dann halt wieder einfach wieder mega viel Spaß hatte am Fußball. Und ich glaube, das hat man dann auch gemerkt, dass ich dann wieder deutlich besser gespielt habe. Und dann kam halt das Angebot aus Hoffenheim. Und eigentlich war ich so ein bisschen zögerlich dem gegenüber, weil ich halt gesagt habe, okay, ich bin damals jetzt, ich musste ja gehen, so, das war jetzt nicht ganz so cool, wie das damals abgelaufen ist. Und dachte ich eigentlich, okay, ich möchte jetzt eigentlich nicht nochmal jetzt in Hoffenheim sein, ich möchte lieber beim KSC bleiben. Aber dann habe ich mir das 1, 2 Monate alles angeschaut in Hoffenheim mit den Bedingungen und dann war auch klar, dass ich dann daheim wohnen bleiben kann, deutlich mehr Zeit habe für meine Freunde, Schule nicht so weit weg ist, all die Dinge und halt natürlich, dass Hoffenheim halt ja in der Jugend schon eine Top-Adresse ist und und dann war es einfach top für mich, dass ich dann da halt wieder zurückgehen konnte.
Und es hat sich auch für dich richtig gelohnt. Also was ich gefunden habe, U17 habe ich nur ein Jahr gefunden, aber es waren 25 Einsätze. Und bist eigentlich etabliert in der U17 Bundesliga. Hast du also alles richtig gemacht. Wie war denn die Saison? Weil ich meine, 25 Einsätze, das sind ja fast die komplette Saison durchgespielt. War doch für dich dann, wie du schon sagst, auch Hoffenheim wolltest du zwar nicht, aber dann hast du es dir angeschaut. Und jetzt im Vergleich damals zu deiner jungen Zeit und jetzt auf einmal etabliert und alles hat geklappt.
Nee, das war ganz cool, muss ich sagen. Also das war dann, da war der Marcel Rapp dann Trainer, der jetzt bei Holstein Kiel ist. Da war schon das Niveau auf jeden Fall ganz anders. Also dann war, ich glaube, wir haben dann einen österreichischen Nationalspieler bekommen, einen belgischen Nationalspieler hatten wir im Team. Also das Niveau war schon echt richtig gut. Ich habe dann auch viel gespielt, ich glaube fast alles. Ich glaube, vielleicht 2, 3 Spiele mal nicht oder so. Aber das war super cool für meine Entwicklung. Hat mir echt richtig viel gebracht. Das Trainingsniveau war einfach nochmal echt ein anderes Level, gerade weil halt die Konkurrenz auch so groß war. Ich glaube, wir haben jetzt nicht die beste Saison gespielt. Also ich glaube, ich kann mich nicht mehr perfekt daran erinnern, aber ich glaube, wir haben schon Ambitionen gehabt, so in die Top 3 zu kommen, aber ich glaube, wir waren dann Sechster, Siebter oder so. Es lief also nicht alles rund, aber so vom Niveau her und alles. Und von der Entwicklung war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Man kann ja dann eine Jugendzeit zusammenfassen. Dann U19, also du durftest in die 19 hochrücken bei Hoffenheim, also hast du ja in der U17 überzeugt und hast über die 2 Jahre U19 über 30 Einsätze gehabt und in einer letzten Jugendsaison sogar nicht mal Tore geschossen als Außenverteidiger. Wie war das für dich?
Also dann war quasi, das war witzig, weil dann der Marcel Rapp quasi dann übernommen hat, die U19, und dann auch mein Trainer war in der U19 für die 2 Jahre. Und da habe ich im ersten Jahr nicht viel gespielt, weil wir da auch eine überragende Mannschaft hatten. Also da hatten wir, ich glaube, wir haben dann auch um die deutsche Meisterschaft mitgespielt. Ich glaube, wir waren im Halbfinale dann. Ich als junger Jahrgang habe dann auch ein bisschen gebraucht. Also wir haben da wirklich sehr, sehr gute Kicker drin gehabt. Und dann, ich glaube, so die meisten Einsätze, die ich dann hatte, kamen dann auch im zweiten U19-Jahr, gerade in der Hinrunde dann. Und da habe ich dann alles gespielt, das war noch cool. Wir haben dann noch die UEFA Youth League, durften wir dann noch mitspielen. Und es war dann super. Haben dann auch, glaube ich, in der Youth League einen richtig guten Job gemacht. Und dann durfte ich dann auch schon kurz nach dem Winter dann quasi auch schon direkt hoch zu der U23. Und habe dann nur noch ein paar Spiele in der U19 gemacht in der Rückrunde. Und darum waren die 2 Jahre um 19, also gerade das erste für mich mega lehrreich, weil ich da nicht so viel gespielt habe, aber halt mit richtig guten Kickern zusammengespielt habe. Und dann das zweite Jahr war dann einfach alles, was ich gelernt habe im ersten Jahr um 19, dann einfach umsetzen.
Ja, definitiv. Man merkt es ja auch an den Einsatzzeiten, wie du schon gesagt hast. Und ja, zur Youth League, ja, kann man mal sagen, dass ihr einen guten Job gemacht habt. Ich habe mir gerade die Ergebnisse aufgerufen. Okay, gegen Porto habt ihr noch verloren. 0-3, aber gegen Real Madrid gewonnen, Kiew gewonnen, Lyon gewonnen, Manchester City im Hinspiel geschlagen, Doncic geschlagen und du hast bei den meisten Spielen über 90 Minuten gespielt. Also, ja, souveräner Job, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, es sieht jetzt auf Papier aus, dass es sehr souverän war. Ich glaube aber, dass das jedes Spiel war, war echt eng und war echt mega. Also die Qualität und alles, die gerade dann auch im Ausland von Man City oder Lyon oder auch Real Madrid oder sowas dann da war, war echt schon Wahnsinn. Aber wir haben halt einfach super gespielt. Wir haben wirklich jedes Spiel mega eng gehalten. Wir haben unsere Torchancen gemacht damals und dann sind wir auch einfach in so einen Flow gekommen, dass wir dann auch immer besser gespielt haben und mit jeder Herausforderung dann quasi so auch gewachsen sind. Und dann war ein bisschen bitter, dann waren wir im Final Four, im Halbfinale, dann gegen Porto und Porto war einfach, die haben es glaube ich auch das Jahr dann gewonnen und die waren einfach auf jeder Position wahnsinns besetzt. Wir hatten immer so in der in den Spielen davor gegen Man City und Real Madrid und alles, da waren wir dann einfach so, die waren vorne drin, waren die immer super, aber wir haben es immer richtig gut verteidigt. Und aber hinten drin haben die immer so ein bisschen ihre Probleme gehabt, wo wir dann halt mit Umschaltmomenten und immer sehr gefährlich wurden. Und Porto war dann einfach die Mannschaft, die quasi alles hatte. Also die waren quasi eine Version von uns in 2-3 Mal besser. Und das hat uns dann, ja, leider dann nicht ins Finale gebracht, aber immerhin ins Halbfinale. Ich glaube, damit kann man auch leben.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und wenn man es so mal vergleicht, ich meine, Hoffenheim hat ja trotzdem nicht die große europäische Geschichte und dafür, dass jetzt Hoffenheim auch erst seit 2000, ich weiß gar nicht, das Leben lang in der ersten Liga spielt und international ist auch immer wieder nur, ist es ja trotzdem ein Achtungserfolg für die Jugend, wenn sie bis ins Halbfinale einziehen und vor allem, ich habe die Gegner ja gerade vorgelesen, gegen wen ihr gespielt habt und vor allem auch gewonnen habt.
Ja, 100%. Ich glaube, wir waren auch zu dem Zeitpunkt ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, vielleicht die zweite Mannschaft, die aus Deutschland, die quasi so bis ins Halbfinale es geschafft hat. Und ja, also damit hat am Anfang der Saison auch niemand gerechnet, dass wir da so eine gute Rolle spielen und dass wir uns da so beweisen. Aber nee, hat mega geklappt und war da auch mega coole Erfahrung.
Ja, definitiv. Und wie du auch schon gesagt hast, du hast mit deinen Leistungen überzeugt, egal ob A-Junioren Bundesliga oder Youth League, und durftest dann schon dein Debüt in der Regionalliga Südwest feiern. Wie war denn da die Umstellung? Du meintest ja vorher, wo du von Zuzenhausen nach Hoffenheim bist, ja, da war die Umstellung nicht so krass. Aber ich meine, das Thema hatte ich jetzt schon mit einigen Gästen, die ich hatte, die auch noch relativ jung sind. A-Junioren Bundesliga, da kommen doch die meisten 18-, 19-Jährigen an, hey, ich spiele Bundesliga und dann kommen sie in die Regionalliga und werden erstmal wieder geerdet. Wie war es denn bei dir?
Ja, war schon ein großer Step. Ich glaube, Männerfußball ist dann schon was ganz anderes. Ich weiß noch, dass dann im ersten Spiel, als ich dann, ich glaube, da wurde ich eingewechselt und dann war direkt ein Eckball oder so und dann musste ich halt so einen 1,95-Schrank halt Mann decken. Und der hat mir dann körperlich auch ein bisschen zugesetzt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, hier ist ein bisschen ist körperlich kalt und eklig sein und das Ganze halt alles ein bisschen anders im Herrenfußball. Und dann muss man sich natürlich dann da erstmal dran gewöhnen. Aber ich glaube, das ist ja gerade der Vorteil bei so einer zweiten Mannschaft oder bei einer U23, dass man da halt auch die Zeit dafür bekommt. Also da ist dir niemand böse, dass wenn du die ersten 5, 6 Spiele noch körperlich noch ein bisschen zu kämpfen hast oder dich mal ein bisschen von einem ausgebufften Regionalliga-Spieler, der viel Erfahrung hat, auch mal ausspielen lässt oder sowas, da ist ja niemand sauer. Und ich glaube, das ist gerade der große Vorteil bei so einer U23, dass man da die Zeit bekommt.
Ja, klar, definitiv. Und dafür gibt es ja die zweiten Mannschaften. Auch wenn es in Deutschland oft diskutiert wird, ob man vielleicht bei der U23 eine U23-Liga einführt, aber ich finde es eigentlich schon wichtig, wie du auch sagst, dass die jungen Spieler im Herrenbereich lernen und da dir keiner dann böse wird, wenn du dann zum Beispiel nur eine U21-Liga hast, damals in den Profis hochkommst, hast du ja ein Problem, wenn du auf einmal gegen einen 35-Jährigen spielst, aber so habt ihr ja von Anfang an die Chance, gegen ältere, etablierte Spieler zu spielen und so lernst du meiner Meinung nach am besten.
Ja, 100%, 100%. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich dann so sein wird, dass man irgendwann eine U21-Liga kommen wird. Ich glaube, da muss man aber halt dann die Balance finden, dass man dann jetzt nicht nur gegen Gleichaltrige dann weiterspielt und dann auf einmal kommt der große Schritt Richtung Profifußball oder Richtung Herrenfußball und dass man das halt vielleicht irgendwie ein bisschen verbinden kann oder sowas. Aber ja, für mich damals war das perfekt. Regionalliga Südwest, glaube ich, auch tolles Niveau, super Niveau. Gegen viele gute Mannschaften gespielt. Als 18-, 19-Jähriger ist es dann perfekt für einen.
Ja, definitiv. Und dann kommen wir ja schon zur Corona-Saison. Die würde ich am liebsten gern auslassen, weil ich glaube, Corona hat uns alle ein wenig mitgenommen und braucht kein Mensch mehr. Deswegen würde ich diese abgebrochene Saison einfach mal ein bisschen überspringen und zu deiner Saison 2021 kommen, weil da waren es nämlich schon 33 Einsätze in der Regionalliga. Das war bisher deine meiste Einsatzzeit, außer man geht die Jugendspiele durch und rechnet alles zusammen, aber ligatechnisch war das deine Breakout-Season im Herrenbereich, oder?
Ja, ich glaube schon. Es war aber auch alles in den Jahren in Hoffenheim jetzt nicht ganz so leicht, weil wir dann auch immer große Ambitionen hatten, aber halt nie wirklich das auf die Platte bekommen haben. Ich glaube, dann war mit, auch gerade in dieser Zeit war dann auch immer, weil die Ligen ja dann aufgebläht waren und alles durch Corona, waren dann auch viele Absteiger und dann war quasi die halbe Liga im Abstiegskampf. Und das war ja auch wieder nicht so, also das war, muss ich sagen, auch wenn ich viel gespielt habe, nicht so angenehm dann, weil das war halt das erste Mal, dass man dann halt auch wirklich ein bisschen im Abstiegskampf ist und ein bisschen halt auch andere Art von Fußball spielen muss, auch wenn man bei einer U23 spielt. Aber ja, klar, also war trotzdem toll, dass man mal so viel spielt, dass man dann auch, ja, wie du jetzt gesagt hast, den Durchbruch im Herrenfußball schafft und dass ich mich da dann halt auch empfehlen konnte dann für meine nächsten Schritte. So, genau.
Ich sehe es gerade bei Transfermarkt, das war einfach eine Saison, wo es 42 Spieltage gab. Also,
Ja,
wie du schon sagst, ziemlich aufgebläht, ziemlich viele Spiele, aber wichtig für einen jungen Spieler, so viel zu spielen, aber 42 Spieltage finde ich voll verdammt hart.
das war wirklich auch verdammt hart. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wie es ablief. Ich glaube, es hieß dann auch mal, okay, es werden, ich glaube, sechs, sieben Mannschaften absteigen oder sowas. Und dann wurde es dann wieder zurückgenommen. Und dann war man quasi die ganze Zeit im Abstiegskampf und auf einmal wurde das dann wieder zurückgenommen und dann ist man vom einen Tag auf den anderen gar nicht mehr im Abstiegskampf und spielt eigentlich eine solide Runde. Ja, das war interessant auf jeden Fall.
Glaube ich. Und nach dieser anstrengenden Saison gab es endlich die Chance, von einer Zweitvertretung zu einer ersten Mannschaft zu wechseln und endlich mal Profiluft zu schnuppern. Also offiziell, weil du weißt ja selber, Regionalliga ist Halbprofi bzw. Amateuroffiziell Bereich. Aber endlich
Genau.
Profiluft. Ich sag auch, deine richtige erste Profistation ist jetzt im aktuellen. Weil so viel Einsatzzeit war in Braunschweig nicht, aber nimm uns das trotzdem mal mit. Wieso hast du dich für Braunschweig entschieden, um Hoffenheim zu verlassen? Und es war, ich kann mir vorstellen, wenn ich mir die Statistiken anschaue, eine verdammt harte Zeit für dich.
Ja, also zuerst mal, ich hab mich einfach entschieden, weil dann auch einfach so ein bisschen so der Zeitpunkt gekommen war, jetzt auch mal raus aus Hoffenheim zu gehen, mal quasi selbstständig zu sein, weg von der Familie. Und dann kam Braunschweig und die sind auch aus der zweiten Liga zu dem Zeitpunkt abgestiegen und haben auch quasi den Kader neu aufgebaut, wollten das auch viel mit jungen Spielern machen. Ja, das hat dann für mich persönlich nicht ganz so gut geklappt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, woran es dann lag. Vielleicht, ja, ich denke auch, dass es dann einfach so, wie die Saison gelaufen ist, dass wir dann am Anfang, wo ich vielleicht ein bisschen die Zeit gebraucht hätte, nochmal dann sich an die dritte Liga zu gewöhnen, wir dann nicht optimal performt haben und dann aber halt dann quasi so ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt auch gerade sind in der Liga, in den Lauf reingekommen sind und dann halt relativ schnell klar war, okay, wir haben jetzt hier die Chance aufzusteigen. Und das dann halt für den jungen Spieler oder für große Rotation dann halt einfach nicht mehr so toll ist. Und dann habe ich da jetzt nicht so viele Chancen bekommen, um dann tatsächlich auch mal ja, Spielzeit zu bekommen. Aber trotzdem habe ich da, also muss ich sagen, wenn ich zurückschaue so auf alles, dann habe ich da echt auch extrem viel gelernt. Jetzt nicht unbedingt fußballerisch oder so, sondern eher auch dann menschlich und was es halt auch bedeutet, Profi zu sein und wie es so ist, im Herrenfußball dann auch in der Mannschaft zu sein und diese ganzen Erfahrungen alleine zu leben und all das dann mitzunehmen. Ich habe dann da auch meine Freundin kennengelernt und das war, ja, also darum war das im Endeffekt zwar sportlich gesehen für mich nicht ganz so toll, aber menschlich war es, glaube ich, ein ganz gutes und lehrreiches Jahr.
Ja, dann sage ich, am Ende ist sowas wichtiger als der sportliche Erfolg, auch wenn du als Fußballprofi eben von dem Sportlichen lebst. Aber ich glaube, es gibt auch manchmal Sachen, die wichtiger sind als der Sport.
Genau, ja, und das war zwar, trotzdem war das, ärgert mich immer noch, wenn ich ehrlich bin, dass ich da nicht so viel gespielt habe. Ich glaube, vielleicht war ich dann auch noch nicht ganz bereit oder sowas. Das sind dann die Dinge, die ich dann selber bei mir suche. Aber trotzdem hätte ich gerne ein, zwei Mal noch mehr die Chance bekommen. Und ja, darum, sportlich gesehen war es trotzdem nicht ganz so leicht, aber im Endeffekt habe ich viel gelernt.
Perfekt, aber trotzdem wollte dich ein Verein haben, obwohl du eigentlich sportlich gesehen wettbewerbsübergreifend nur 5 Einsätze hattest und auch eher nur Kurzeinsätze. Wie kam es dazu, dass du dich dann entschieden hast, ey, jetzt verlasse ich erstmal meine Heimat Hoffenheim, gehe nach Braunschweig und dann auf einmal der radikale Schritt, ich gehe jetzt ins Ausland.
Ja, das war eigentlich gar nicht so groß geplant, muss ich sagen. Das war dann einfach so, dass ich dann nach dem Jahr in Braunschweig, wir waren dann aufgestiegen in die zweite Liga, und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn jetzt irgendwas kommt, wo ich mehr Chancen auf Spielzeit habe, dann würde ich das gerne machen. Und dann war es so, dass dann, weil ich ja auch nicht viel gespielt habe, standen jetzt die Vereine jetzt auch nicht Schlange bei mir, aber dann musste ich quasi Probetraining machen in Holland. Das war bei Zwolle. Und da war der Trainer war quasi, den kannte ich noch ein bisschen von Hoffenheim damals, weil der war Co-Trainer damals in Hoffenheim bei der ersten Mannschaft. Und ich hatte den jetzt nie richtig persönlich. Also klar, ich war ab und zu bei der ersten Mannschaft dabei, aber das war jetzt nicht mein Co-Trainer quasi. Aber er kannte mich halt schon. Und dann habe ich da eine Woche Probetraining gemacht und habe dann da halt die Verantwortlichen und den Trainer halt überzeugt. Habe da gut trainiert, durfte dann auch ein Testspiel mitmachen, habe dann auch gut gespielt. Und dann, ja, dann war das für mich direkt klar, weil ich in der Woche halt ein gutes Gefühl hatte und für die Verantwortlichen da quasi auch direkt klar, okay, selbst wenn der jetzt vielleicht ein Jahr nicht gespielt hat, der passt hier relativ gut rein und der hat jetzt einen guten Job gemacht und darum, ja, konnte ich dann dahin wechseln und genau,
Und du hast ja
ja.
hauptsächlich in der zweiten Liga da gespielt, dazu also bei Zwolle 2. Das ist ja nicht so wie in Deutschland, dass die Zweitvertretungen maximal dritte Liga spielen dürfen, sondern du hast zweite Liga gespielt und hast ja relativ viel, wie du schon sagst, auch gespielt, ja 19 Einsätze am Ende des Tages gehabt, 4 Tore, 4 Vorlagen und hast aber auf einer ungewohnten Position gespielt. Wie war da die Umstellung? Ich meine, du bist ja Außenverteidiger und hast laut meinen Stats hauptsächlich im rechten Mittelfeld gespielt.
Ja, also kurz dazu, das war die erste Mannschaft von Zwolle, die sind auch quasi abgestiegen in die zweite Liga und also es war quasi nicht die Zweitvertretung, die sind halt einfach, das war die ganz normal die erste Mannschaft, die halt abgestiegen ist, aber klar, da gibt es diese Zweitvertretungen mit Jong Utrecht und Jong Ajax und sowas, die halt da spielen dürfen in dieser Liga, also das ist quasi nicht so, dass wie in Deutschland, dass die nicht in die zweite Liga dürfen, sondern die dürfen auch in der zweiten Liga spielen. Aber dann dazu mit der Umstellung quasi, nee, das war ganz cool. Also ich glaube, der Trainer hatte einen sehr radikalen Spielstil. Also wir haben brutal intensiven Fußball gespielt, brutal freien Fußball gespielt. Also wir haben quasi nie lange Bälle gespielt oder sowas. Wir haben alles versucht, spielerisch zu lösen. Und meine Rolle war dann, wir haben dann mit Dreierkette gespielt und ich war dann quasi halt zuständig für die ganze rechte Seite. Also das war dann, ich war dann quasi so ein Hybrid aus rechter Verteidiger und rechter Mittelfeldspieler. Ich glaube, das sah dann oft so aus, dass ich vielleicht doch eher ein bisschen offensiver spiele. Aber der Trainer hat halt verlangt, dass ich halt in der Offensive halt auf dem rechten Flügel spiele, aber halt in der Defensive dann schon als Rechtsverteidiger spiele. So, und dann waren halt auch oft Spiele mit 12, 13 Kilometer, die man dann mal laufen musste. Aber das war dann, ja genau, das war dann trotzdem ganz cool.
Also eher für die neumodischen Ausdrücke hast du eher den Wingback gespielt, rechts außen.
Genau, ja, genau so kann man es sagen.
Aber Ja, ich bin auch eher einer von der alten Schule, aber heutzutage heißt es ja, wird alles mit aufs Englische mit reingenommen, ne?
Ja, nee, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, in Holland haben die auch Wingback gesagt. Ja, da war nichts mit.
Ja, okay, dann, und wegen meinem Fehler mit 2D2, tut mir leid, weil ich war mir sicher, dass es 2D2 war, aber du hast recht, in dem Jahr sind sie ja vorher abgestiegen und du warst dann in der Aufstiegsmannschaft dabei. Aber in der ersten Liga lief es dann eher nicht mehr so für dich. Hast du noch im Kopf, warum es da für dich nicht mehr so lief?
Ja, das war relativ einfach. Manchmal im Fußball ist es ja doch ganz einfach. Der Trainer, der mich dann quasi geholt hat im ersten Jahr, wo ich dann auch viel gespielt habe und wo ich, glaube ich, auch dann gute Chancen gehabt hätte, auch in der ersten Liga vielleicht zu Einsätzen zu kommen, der ist dann quasi zum Trainingsauftakt nach Spanien gewechselt, zu einem anderen Verein. Und dann kam ein neuer Trainer und dann haben wir dann auch das System umgestellt und das alles. Und dann war halt auch so, dass dann der Kapitän, der letztes Jahr dann halt quasi noch hinter mir gespielt hat, in der Dreierkette, der dann halt rübergerutscht ist. Und das war eine Vereinslegende und das alles. Und dann habe ich halt da einfach nicht die Chance bekommen. Also das war dann relativ bitter für mich, weil ich eigentlich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt hier schon einen Anteil dazu beigetragen, dass wir hier aufgestiegen sind. Dann kommt dann ein neuer Trainer und ja, dann sitzt du halt ein halbes Jahr nur auf der Bank und kriegst halt wirklich nie die Chance, dich mal zu zeigen, weil das wäre schon auf jeden Fall, da bin ich ein bisschen sauer, muss ich sagen, weil das wäre auf jeden Fall was gewesen, was auf jeden Fall halt richtig cool gewesen wäre, in der ersten Liga da in Holland dann zu spielen, wäre, glaub ich, schon ziemlich cool gewesen, genau.
Ja, definitiv, definitiv. Aber wir können dem Trainer eigentlich so gesehen danken, weil du bist dann dadurch in ein Land gewechselt, was natürlich, wer den Podcast länger verfolgt, und du wirst es, wenn du mal Folgen anhörst, auch hören. Ich liebe Norwegen, Dänemark, Schweden. Also dann bist du in eine Liga gewechselt, wo ich natürlich auch extrem interessant finde. Aber du bist natürlich erstmal den Schritt in die zweite Liga wieder gegangen. Nimm uns mit, wie ist das Niveau da? Weil da sieht man in Deutschland nichts, hört man kaum was. Wie war's für dich?
Ja, nee, ich habe das schon gesehen auf Instagram, dass du da ein bisschen Skandinavien begeistert bist. Du hast ja ein, zwei Jungs schon mal gehabt, die so die mal den Schritt gemacht haben oder sowas ins Ausland oder gerade auch nach Skandinavien. Darum habe ich mir das schon gedacht, dass das vielleicht wirklich ganz interessant ist. Nee, das war mega cool. Also das Niveau da ist auf jeden Fall. Ich würde es einfach nicht ich finde das immer ein bisschen doof, gerade wenn man so im Ausland gespielt hat, das jetzt als schlechter oder besser zu beschreiben als Deutschland. Ich würde einfach nur sagen, dass es halt anders ist. Gerade dann auch mit dem Schritt halt zurück in die zweite Liga. Und das muss man wirklich sagen, das war zu dem Zeitpunkt für mich persönlich jetzt noch ein Schritt zurück, um nochmal eine Chance zu bekommen, um nochmal wirklich mich selber zu beweisen. Und dann bin ich dann aber da hingekommen und ja, also. So, der erste Eindruck war natürlich dann so, okay, krass, hier ist schon Fußball deutlich anders, deutlich kleiner, das alles, aber die Mannschaft hat mich da super aufgenommen, viele gute Jungs, mega witzig, auch viele Jungs so aus der Region, das war auch ganz interessant, dass da jetzt nicht unbedingt groß oder viele Ausländer waren, also ich glaube, wir hatten noch einen Portugiesen und dann war eigentlich alles aus dem skandinavischen Bereich oder aus Norwegen, aus der Region. Und ja, dann glaube ich, haben wir da eine coole Saison gespielt. Genau.
Ja, definitiv. Ich habe es ja gerade offen, die Saisonstatistiken. Ihr habt relativ viele Siege, Unentschieden sind einige dabei und eher ganz wenig Niederlagen. Also seid ihr am Ende des Tages auch verdient aufgestiegen. Wie war's dann? Ich meine, du kommst zum Verein, du kennst es ja aus Holland. Du kommst zum Verein, ihr steigt direkt auf. Aber wie du schon sagst, der skandinavische bzw. der norwegische Fußball ist ja ein wenig kleiner wie jetzt andere europäische Vereine und Ligen. Wie war es da für dich, also die Feierlichkeiten und dann auf einmal Vorbereitung erste Liga?
Ja, das ist auf jeden Fall anders gewesen. Ich glaube, für uns war ganz cool, weil wir in die Saison gegangen sind, jetzt nicht mit dem Ziel, wir wollen aufsteigen, sondern ich glaube, das war dann ein bisschen so ein Produkt von Zufällen, dass dann alles irgendwie ineinander geklappt hat und dass wir, glaube ich, für die Liga halt eine qualitativ richtig gute Mannschaft hatten und das ist so ein bisschen zufällig. Also ich bin noch dazu gekommen und dann kam ein halbes Jahr davor noch der Portugiese dazu, aber dann kam ein paar, noch ein Däne kam noch dazu und noch die drei, vier Norweger, die wir hatten, die halt noch ein bisschen jünger waren, die haben dann auch die nächsten Schritte gemacht und dann waren wir halt einfach eine richtig gute Mannschaft. Und darum war das halt, ja, so dann gerade gegen Ende halt, wo wir dann gemerkt haben, okay, das ist wirklich möglich, dass wir aufsteigen können, war es halt so ein bisschen so, wir waren einfach trotzdem noch befreit, weil niemand von uns das erwartet hatte. Und dann waren halt die Feierlichkeiten, waren dann halt ganz cool, weil dann die ganze kleine Stadt, das ist ja so eine relativ kleine Stadt, halt nach 20, 25 Jahren das erste Mal wieder in der ersten Liga halt spielt. Und da waren halt alle mega, mega erleichtert, mega happy. Es war dann auf jeden Fall deutlich kleiner als jetzt in Deutschland ein Aufstieg. Braunschweig oder sowas war ja, ist ja die ganze Stadt dann gekommen und sind halt ein paar hunderttausend. Da war dann natürlich auch die ganze Stadt da, aber halt deutlich kleiner. Und ja, und dann war, wie du jetzt auch gefragt hast, mit der Vorbereitung für die erste Liga, ich glaube, da hatten wir eigentlich fast vielleicht zwei, drei Spieler, die schon mal erste Liga gespielt haben, aber für den Rest war das alles Neuland. Darum waren wir da alle halt mega, mega hyped drauf, dass wir da jetzt halt endlich in der ersten Liga spielen dürfen halt. Also ich glaube, für die meisten war es auch dann die ersten Spiele in der ersten Liga. Und da war einfach, ja, für uns als Mannschaft die Euphorie riesengroß, aber auch so ein bisschen so Ungewissheit. Ja, wir waren jetzt richtig gut in der zweiten Liga, so, wie ist denn jetzt die erste Liga? So, das konnten wir halt ein bisschen schwer einschätzen zu dem Zeitpunkt.
Aber ihr habt euch ja, bis du dann natürlich gegangen bist, was wir ganz am Anfang der Aufnahme hatten, euch relativ gut verkauft für eure Möglichkeiten. Ich meine, als Aufsteiger, als kleiner Ort. Wie gesagt, ich habe den Ort vorher, obwohl ich skandinavienaffin bin, noch niemandem gehört. Deswegen war ich auch über die Ergebnisse überrascht. Ich meine, ihr habt gegen Bode am ersten Spieltag gerade mal nur 1-0 verloren. Und es ist ja der Nonplusultra aktuell in Norwegen. Habt auch gegen die anderen Top-Clubs gerade mal immer knapp verloren. Okay, gegen Rosenborg war es mal 3-0 oder gegen Molde. Aber ihr habt auch relativ viele Spiele gewonnen. Also in dem Zeitraum, wo du da warst. Also ist ja für einen Aufsteiger trotzdem in einer ersten Liga, wo etablierte Clubs sind, die seit Jahrzehnten in der ersten Liga spielen, trotzdem mal Ausrufezeichen, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir hatten, glaube ich, ein Auftaktprogramm, was relativ hart war. Da haben wir dann auch ein bisschen gedacht, okay, das könnte ein bisschen eklig werden, weil ich glaube, wir hatten, ich weiß nicht mehr genau, wie wir es hatten, aber wir hatten auf jeden Fall Bodo hatten wir. Dann hatten wir ein, zwei Auswärtsspiele noch. Dann hatten wir auf jeden Fall Brandbergen hatten wir. Wir hatten Molde und Rosenborg, alles so in den ersten 5 Spieltagen.
Ja.
Und dann war halt klar, ich glaube, da war noch Christian Sund, war glaube ich noch da. Genau, Christian Sund war noch der zweite Spieltag und dann Haugesund der dritte Spieltag. Und dann war halt klar, okay, wenn wir in den ersten 5 Spielen irgendwelche Punkte holen wollen, damit es halt auch, damit die Stimmung auch gut bleibt und alles, müssen wir halt bestmöglich gegen einen von den Großen halt irgendwie ein Ergebnis bekommen. Oder halt auf jeden Fall gegen unsere direkten Konkurrenten halt auch direkt gewinnen. Und das hat dann relativ gut geklappt. Dass wir dann, glaube ich, zumindest aus den ersten 5 Spielen, glaube ich, dann einen Sieg hatten, aber halt gewusst haben, okay, wir haben jetzt die ganzen Großen hinter uns und jetzt kommen all die Vereine, wo wir halt eigentlich uns messen wollen mit. Da haben wir dann einfach, ja, auch einfach so den Schwung aus der zweiten Liga dann, glaube ich, auch mitgenommen. Also dann waren wir eine richtig gute Einheit und wir waren eh schon in der zweiten Liga, haben wir eine Top-Defensive gehabt. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen der Schlüssel, dass wir jetzt nicht irgendwie groß unseren Spielstil umstellen mussten, sondern einfach weiter so, wie in der zweiten Liga halt weiterspielen konnten. Und dann glaube ich, an den ersten 10, 11 Spielen, glaube ich, die ich noch gemacht habe, da haben wir dann auch sehr ordentlich gepunktet.
Ja, definitiv. Ich meine, wie schon gesagt, gegen die Großen kann man verlieren, aber es waren meistens knappe Ergebnisse, außer Rosenborg und Molde waren es immer nur ein Torunterschied, die Niederlagen. Aber ihr habt dann gegen Haugesund gewonnen, gegen Fredrikstad und gegen Vereine, wo ich den Namen jetzt nicht aussprechen werde. Aber ihr habt relativ viel Punkte geholt, bis du gegangen bist. Und warum du dann gegangen bist, haben wir natürlich ja dann am Anfang der Folge schon gehört, deswegen brauchen wir das jetzt auch, glaube ich, nicht mehr thematisieren. Bevor wir jetzt in den dritten Teil reinkommen, Wie war die Umstellung für dich? Weil du weißt dasselbe, Norwegen hat ein anderes Ligensystem wie Resteuropa. Ihr spielt in Norwegen nach dem Jahr. Also ihr fangt im März ungefähr an und endet im November und habt ganz viel Pause zwischendurch. Wie war da die Umstellung für dich?
Ja, das war sehr interessant. Das Coole war aber, dass ich quasi, da ich ja quasi im Februar erst nach Norwegen gekommen bin oder Ende Februar, dann hatte ich da halt noch die Möglichkeit, obwohl es quasi in Europa, oder in Holland halt quasi mitten in der Saison war, hatte ich da halt noch die Möglichkeit, okay, nochmal 2, 3 Wochen Vorbereitung mitzumachen, was ja immer ganz cool ist als Neuzugang. Und dann war das halt klar, dann anstrengend, weil du dann halt nicht wirklich diese Pause hattest, die du normalerweise bekommst. Aber es war mal eigentlich ganz cool, ich glaube, dann auch so einen Sommer in Norwegen halt zu erleben. Also das, weil dann, da ist ja dann, das Bryne liegt direkt am Strand und alles. Und normalerweise bist du im Sommer dann halt immer irgendwie halt weg von, wo es eigentlich am schönsten ist, bist du ja immer dann weg, wo du, oder im Urlaub, wo du normalerweise halt eigentlich spielen würdest. Und darum war das eigentlich ziemlich cool, dass man dann da, dass ich dann da direkt quasi reinstarten konnte und dann quasi die ganze Saison spielen konnte, bis über den Sommer halt hinweg in den Winter rein.
Ja, definitiv. Und ich meine jetzt mal, abgesehen vom Fußballerischen, ist, glaube ich, Skandinavien eine richtig schöne Fleck Erde, was es gibt in Europa und vor allem auch die Natur und einfach allein die Fjorde und alles. Hast du das auch so genossen? Also ich habe das, wo ich damals in Norwegen war, extrem genossen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also es war ganz cool. Ich habe dann ein, zwei Mal haben mich dann auch Freunde besucht oder Familie. Und dann muss man auch sagen, im ersten Jahr hatten wir auch richtig Glück mit dem Wetter. Das ist ja natürlich in Norwegen ab und zu ein bisschen schwierig. Auch der Sommer kann mal nicht ganz so gut ausgehen. Aber es war dann Wahnsinn. Also weil du dann an freien Tagen bei 25 Grad konntest du dann, fährst du so 10 Minuten zum Strand und dann ist es halt nicht so wie jetzt, keine Ahnung, in Italien, wo der ganze Strand halt voll ist, weil halt gutes Wetter ist, sondern da ist halt so viel Strand, oder da gibt es so viel Strand, dass man da dann auch quasi alleine am Strand liegt. Ja, und dann halt wir waren dann in der Nähe von den vom Breikestuhlen auch, also das ist dieser, auf Englisch heißt es Pulpit Rock, glaube ich, so eine Sehenswürdigkeit halt mit so einem Fjord und alles in der Natur. Ja, das war halt Wahnsinn. Also das ist halt schon nochmal ein ganz anderes Level als, ich glaube, in anderen Ländern.
Ja, definitiv, definitiv. Und du meinst ja, das Wetter in Norwegen ist immer Zufall. Also ich kenne genau einen Ort in Norwegen, das wurde mir in verschiedenen Podcasts bestätigt und ich habe selber erlebt, in Bergen regnet es dauerhaft.
Ja, das stimmt, ja. Ich hatte, ich war dann auch ein, zwei Mal in den Bergen. Und da war das Wetter nie so toll, das stimmt ja. Aber trotzdem sehr, sehr schöne Stadt. Sehr, sehr
Ja,
schön.
definitiv. Also wir haben vor 3 Jahren eine Kreuzfahrt gemacht und waren ja in verschiedenen Orten in Norwegen und Dänemark. Aber Bergen ist ja den kompletten Tag. Wir hatten 9 Stunden Aufenthalt und es hat 9 Stunden durchgeschüttet.
Ja, das kann durchaus vorkommen in Bergen. Aber klar, Bergen ist da vielleicht ein Extrembeispiel, aber es gibt auch deutlich, es gibt auch andere Städte, wo es auch sehr viel regnet. Darum ist in Norwegen ab und zu ein bisschen, brauchst du ein bisschen Glück mit dem Wetter.
Also wir hatten Glück, bis auf den Bergen.
Ja, gut, okay, das ist natürlich ein bisschen schade für Bergen.
Ja, definitiv. Aber jetzt haben wir deine Karriere, das aktuelle, in knapp 49 Minuten durchgearbeitet. Erstmal danke dafür.
Ja, kein Problem.
Und jetzt sind noch ein paar Fragen reingekommen und die erste Frage wird wahrscheinlich so eine Standardfrage sein, die du öfters bekommen hast. Wer war denn bisher dein bester Mitspieler und im Gegenzug dein bester Gegenspieler?
Ja, gute Frage. Boah, mein bester Mitspieler. Ich glaube, so wenn ich jetzt in der Jugend noch sagen würde, dann war das wahrscheinlich Christoph Baumgartner von Leipzig, also der jetzt bei Leipzig spielt. Der war damals oder ist immer noch super. Und dann bei den Profis wahrscheinlich so Thomas Behlen, der war in Zwolle mit mir, der spielt jetzt mittlerweile bei Feyenoord Rotterdam. Ein paar Champions League-Einsätze schon gehabt. Und dann bester Gegenspieler, da muss ich immer noch zurückdenken an die Jugend, Youth League Saison, da hatte ich zwei. Einmal den Mikhailo Mudryk, der jetzt bei Chelsea spielt, der jetzt leider gesperrt ist. Und Rabbi Matondo hieß der, der ist dann auch, ich glaube, bei Schalke war der auch mal dann.
Ja.
Ja, die zwei waren sehr, sehr gut.
glaube ich, die kann man auch mal nehmen, ne? Dann die nächste
Ja.
Frage. Konntest du dir eigentlich vorstellen, auch eine andere Position zu spielen, oder war das für dich von Anfang an klar, Verteidiger zu spielen?
Das war gar nicht klar für mich. Also ich habe bei meinem Heimatverein FC Zuzenhausen auch nur auf dem linken Flügel, rechten Flügel offensiv gespielt. Und mein Ding war auch nur Tore, Vorlagen zu machen. Und dann bin ich nach Hoffenheim gekommen. Und dann hieß es auf einmal in der U12 von Hoffenheim, ja, du spielst jetzt rechter Verteidiger. Und das fand ich dann mit 11 Jahren nicht ganz so witzig. Und wollte es eigentlich auch gar nicht. Aber im Endeffekt, ja, hätte ich vielleicht nochmal gerne so in der Jugend nochmal gerne was ausprobiert oder sowas, nochmal eine andere Position. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ganz lehrreich, aber im Endeffekt, jetzt mittlerweile bin ich fein damit, also darum, von damals nicht so, mittlerweile schon.
Ja, perfekt, aber glaube ich. So, ich bin ja Jugendtrainer und das gleiche Problem habe ich jetzt bei einem 13er-Jahrgangsspieler. Der war immer offensiv, den habe ich jetzt seit 2 Jahren umgeschult zum Linksverteidiger und jetzt kommt er und er hat keinen Bock mehr drauf. Ja, aber er spielt halt gut, er ist der Jüngste. Ich bin U15-Trainer und er spielt als 13er-Jahrgang mit Elfern zusammen. Also
Okay.
soll er da zufrieden sein, aber jetzt gehen die Gerüchte schon rum, er möchte zu seinem Jahrgang wechseln, weil er da offensiv spielen kann. Also das ist eine Trotzreaktion jetzt einfach nur.
Okay, ja, gut. Ich glaube, wenn du mal mit ihm redest oder sowas, dann kannst du ihm ja vielleicht auch mal sagen, dass es nicht ganz so viele gute Linksverteidiger gibt. Dass da vielleicht der Weg nach oben vielleicht noch ein bisschen einfacher ist auf der Position.
Ja, schauen wir mal. Aber wir haben ja noch. Ja, das ist eine Trotzreaktion. Das habe ich dem Trainerkollegen auch schon geschrieben. Das macht er jetzt nur, weil ich ihm letztens im Training gesagt habe, dass wir ihn mal offensiv einsetzen können. Ja, aber ihn eigentlich hauptsächlich als Linksverteidiger planen. Und auf einmal kommt er an, ja, er war bei mir im Training und möchte vielleicht zu uns kommen.
Okay, ja, gut, bin ich mal gespannt, was da noch, wie die Geschichte ausgeht.
Ja, ich auch. Aber wir sind ja bei dir und da kommt die nächste Frage. Wer war denn als Kind dein Vorbild?
Als Kind mein Vorbild, wahrscheinlich Schweinsteiger und Alaba, würde ich sagen. Ja,
Ja, kann man mal machen. Ja, dann kommt gleich die
genau, ja.
dazugehörige Frage. Was war dein Lieblingsverein als Kind? Und wenn ich mir die zwei Namen überlege, kann ich mir die Antwort schon selber geben.
Nee, tatsächlich nicht. Also ganz, ganz früher, glaube ich, hatte ich immer ein Bayern-Trikot gehabt, ja. Aber so ein Lieblingsverein als Kind finde ich sehr schwierig. Ich war dann halt auch viel in Hoffenheim im Stadion als Kind. Gerade zu den Zeiten, wo die zweite Liga, wo sie aufgestiegen sind in die erste Liga. Da war ich wahrscheinlich auch schon Hoffenheim-Fan. Und aber eher immer so auch nach England, so Menu meistens, genau. Also immer
Ja,
Menü verfolgt, genau.
kann man nehmen, ja. Ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass du sagst FC Bayern München.
Nee, da bin ich auch. Also, da war ich, als ich 3, 4 Jahre alt war, da vielleicht so, da kann man vielleicht sagen, dass ich vielleicht Bayern-Fan war, aber da war ich ganz schnell raus aus der Geschichte.
Ja, perfekt. Weil die 90% meiner Gäste sagen, sie waren Bayern-Fans.
Ja, ich glaube, das ist ein Phänomen, dass man als Kind eher sehr, sehr, sehr gerne Bayern-Fan ist.
Also, ich probiere meinen 2,5-Jährigen schon zu erziehen, dass er Clubfan wird.
Ja, okay, ja, Clubfan, also klar, wenn du wohnst auch in Nürnberg wahrscheinlich
Also,
dann glaube
ein
ich.
wenig außerhalb.
Okay, ja, aber dann muss er Clubfan werden, das ist ganz
Ja,
logisch.
aber seine Mama ist Bayern-Fan. Also, wir
Ah,
betteln
ja,
uns da
gut.
gerade ein bisschen.
Ja, gut, aber dann musst du ihn halt mal mitnehmen ins Max-Morlock-Stadion und dann passt das.
Ja, wenn ihr dann aufgestiegen seid nächstes Jahr oder
Ja,
übernächstes Jahr.
gut. Ja, kriegen wir hin.
Dann kommt die letzte Frage an die Followers, bevor wir auf unsere Standardfragen kommen. Was hättest du gemacht, wenn du nicht Profifußballer geworden wärst?
Boah, sehr gute Frage. Was hätte ich gemacht, wenn ich nicht Profifußballer geworden wäre? Weiß ich echt nicht. Meine Freundin sitzt da hinten im Raum, die hat jetzt die Frage gehört, weil ich sie wiederholt habe. Darum, die lacht gerade ein bisschen. Aber ich hätte jetzt gesagt, vielleicht irgendwie Richtung, ich fand in der Schule fand ich immer Geschichte und Politik und sowas ganz cool. Vielleicht irgendwie sowas in die Richtung.
Auf
Genau,
Deutsch,
ja.
du hast alles auf eine Karte gesetzt und hast dir nie Gedanken gemacht, was Plan B sein könnte?
Nee, so, das klingt jetzt sehr radikal. Nee, so nicht. Ich mache auch um mein Studium und alles, mache ich auch alles, aber jetzt so wahrscheinlich schon eher dann Richtung Fußball. Also ich glaube, das war immer schon so Richtung Sport und alles. Ich glaube, da schon, da wäre das Ding, glaube ich, schon so gewesen. Ja. Aber wenn ich jetzt nichts mit Fußball zu tun hätte, dann wahrscheinlich eher Richtung Geschichte und Politik.
Ja, okay, perfekt. Aber sind wir mal froh, dass es geklappt hat und du dir jetzt da die Gedanken erst in 10, 12 Jahren machen musst, wenn dein Karriereende irgendwann bevorsteht.
Ja, ich glaube, die macht man sich jetzt schon, die Gedanken, und plant schon ein bisschen vor, aber dann endgültige Gedanken machen dann erst in ein paar Jahren, genau.
Perfekt. Dann haben wir jetzt von unserer Seite nochmal zwei Fragen. Und die eine Frage wäre, nenn uns deine Top 11. Bevor du fragst, es können Mitspieler von dir sein, ehemalige Mitspieler, ehemalige Jugendmitspieler, du kannst dich selber mit aufstellen. Wichtig ist nur 11 Spieler und ein System.
Okay, 11 Spieler.
Ja.
Top 11. Aber also ich muss schon einen Bezug haben dazu, ne?
Das
Oder?
ist mir
Wahrscheinlich schon,
relativ.
oder?
Wir hatten einen Österreicher hier, der hat nur seine Kumpels aufgestellt und auf einmal kommt er mit rechts außen Messi an.
Ja, okay. Okay, gut. Ja, dann gehen wir mal durch. Also, ich würde wahrscheinlich sagen, ich fand den holländischen Torwart ganz gut, den wir hatten. Den Jappie Svendelaar hieß der. Der spielt auch immer noch bei Zwolle. Den fand ich gut. Dann packe ich mich rechts hinten, packe ich mich 100% selbst rein. Auf Innenverteidiger würde ich dann den Thomas Behlen nennen, den ich schon mal genannt habe. Ah, genau. Wir spielen, ich muss ja noch System sagen, ne? Wir spielen auf jeden Fall mit einer Fünferkette. Weil dann habe ich den Thomas Behlen genannt und dann nenne ich meine zwei Norwegen-Kumpels, den Dänen Jakob Steffensen und Jens Husebo. Genau, dann links sehr gut. Links packe ich meinen U19-Kumpel, der spielt bei Astoria Waldorf, den Emilian Lessig hin. Sehr guter linker Fuß, Zauberfüßchen, darum das passt. Dann im Mittelfeld, dann wenn ich Fünferkette, dann mache ich, ja, wahrscheinlich mache ich dann, ja, dann überlege ich, dann mache ich zwei im Mittelfeld, dann mache ich Thomas van de Belt ins Mittelfeld und Christoph Baumgartner, genau, sehr gut. Und dann im Sturm, so Dreiersturm mit bisschen Flügel und so können die ja spielen, packe ich auf jeden Fall Duarte Moreira rein, der mit mir in Bryne gespielt hat, in Norwegen, der Portugiese. Und, boah, wen habe ich denn dann noch? Genau, dann, ja. Ja, dann packe ich noch meinen Kumpel Tim Linsbichler rein und dann macht man auf dem, als rechter Stürmer darf dann noch der Lionel Messi mitspielen.
Ja, perfekt. Stabile Mannschaft, glaube ich, wo in Europa in einer zweiten Liga, glaube ich, im Mittelfeld mitspielen könnte. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Messi würde natürlich dann das Aushängeschild sein der Mannschaft. Aber gute Mannschaft. Mir sagen sogar einige Namen was. Also ich bin da voll der Fußballfreak eigentlich, wenn es so um kleinere europäische Länder geht.
Ja.
Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Frage, bevor wir dann zum Ende kommen. Und das ist: Welchen Gast empfiehlst du uns für den Podcast? Zwei Bedingungen. Wir sollen die Möglichkeit bekommen, den Spieler zu bekommen. Also bitte keinen Verein, der übertrieben groß ist. Und er muss Deutsch sprechen. Ob Österreichisch-Deutsch, ob Schweizerdeutsch, ob Deutsch-Deutsch, ob Hochdeutsch, ist mir alles Schnuppe. Aber er muss Deutsch sprechen, weil wir hatten vor ein paar Monaten Alexander Strauss zu Gast und er kann nur Englisch.
Ah, okay. Okay, gut, da fällt mir gerade auch ein, dass ich wahrscheinlich bei meiner 11 noch was ändern würde, weil ich weiß nicht, ob, den würde ich jetzt zumindest mal vorschlagen. Ich würde noch Lionel Messi rauspacken und Lennarty dafür reinpacken und würde auch sagen, Lennarty wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich ein ganz guter Vorschlag, weil der spielt gerade in Singapur, mit dem habe ich aber in Holland zusammengespielt. Der hat auch in Deutschland schon gespielt für Bremen, Pauli, war in Holland schon bei Venlo und Sparta Rotterdam und alles. Und ich glaube, der hat wahrscheinlich auch ganz coole Geschichten zu erzählen aus Singapur, zumindest interessante Vita jetzt. Ja, und der spielt jetzt bei Lion City Sailors, hat letztes Jahr ein ganz cooles Jahr gehabt mit denen. Also ich glaube, da wären zumindest die Geschichten, die der erzählen könnte, wären wahrscheinlich ganz interessant.
Ja, perfekt. Ist mal vermerkt. Mal schauen, ob er uns dann noch antwortet oder ob er uns dann noch antwortet oder ob du eventuell dann Kontakt hast.
Ja, ich habe ab und zu noch Kontakt zu ihm. Ich kann ihn mal fragen, wie es ausschaut. Ich glaube, momentan hat er, glaube ich, könnte er noch sein drittes Kind erwarten. Darum weiß ich nicht ganz, ob er gerade momentan so viel Zeit hat. Aber ich kann ihn mal anhauen. Mache ich mal.
Wäre auf jeden Fall super. Und jetzt haben wir genau 60 Minuten durch, genau wie ich mir da vorgestellt habe. Und wie es bei uns absolute Tradition ist, eben seit bald 4 Jahren, gehört dir als Gast die letzten Worte.
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Einladung. Ich glaube, war mega cool, coole Fragen, hat Spaß gemacht. Dann werde ich in Zukunft auf jeden Fall auch öfter reinhören, wenn mal wieder interessante Gäste dabei sind. Wie ich glaube, das kriegst du schon hin. Nee, dann bedanke ich mich für deine Zeit, für die Fragen. War sehr cool. Vielen Dank.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.